Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte euch jetzt anfangs meinen Gedanken mitnehmen. Eine Zeit, in die wir uns gedanklich wahrscheinlich häufig versetzen, und zwar vor 2000 Jahren, und zwar in das Land Israel. Israel hatte zu dieser Zeit schon eine sehr lange und auch eine sehr bemerkenswerte Geschichte hinter sich, die eigentlich mit der Erwählung von Abraham begann. Gott hat zu Abraham gesprochen, dass er ihn und seine Nachkommen zum Eigentum für sich erwählt. Und er hat ihm dann viele Verheißungen gegeben und einen Bund mit ihm geschlossen. Und das war eben das Besondere an Abraham und seinen Nachkommen, dass sie diejenigen waren, die Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Es war sogar so, dass Gott in ihrer Mitte wohnt. Und das hat sie von allen anderen Völkern ausgezeichnet. Und sie waren daher ein abgesondertes Volk und eben unterschieden sich dadurch vor allen anderen Völkern. Nur sie waren diejenigen, die die Verheißung hatte, und Gott hat sich in so direkter Weise eigentlich nur ihnen geoffenbart. Und er hat eben auch nur mit ihnen einen Bund geschlossen. Und die ganzen Verheißungen auf eine Erlösung, auf eine ewige Gemeinschaft in einem verheißenen Land, war eben damit eingeschlossen. Und Gott wohnt eben in diesem Volk, in ihrer Mitte, so sagt er. Und es war eben dann sinnbildlich die Wohnung Gottes, die er nahm während der Reise durch die Wüste, die Stiftshütte. Und später wurde dann eben der Tempel als Wohnort Gottes abgelöst. Und so kommt im Tempel zum Ausdruck, was an dem Volk Israel so besonders war. Und zwar, dass Gott in ihrer Mitte gewohnt hat und dass sie ein abgesondertes Volk waren, dass er sich zum Eigentum erwählt hat. Und das Besondere am Tempel wird eigentlich in dem Gebet Salomos, beziehungsweise dann auch in der Antwort Gottes auf dieses Gebet im 1. Könige 8 sehr sichtlich. Ich lese uns da ein paar Verse, ab Vers 26. Und zwar betet er zur Einweihung des Tempels Salomo zu Gott und sagt zu ihm: Und nun, du Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht David, meinem Vater, geredet hast. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte denn dieses Haus das tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht heute vor dich bringt. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du das Gebet erhörst, was dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. So höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hinrichten werden. Ja, höre du es von dem Ort deiner Wohnung im Himmel, wenn du es hörst, so verliehen. Und später geht es dann weiter, da geht es nochmal um das Gebet. Zu dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so höre du im Himmel in deiner Wohnstätte ihr Gebet und flehen und verschaffe ihnen Recht und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben und alle ihre Übertretungen, die sie gegen dich begangen haben. Und lass du sie Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen geführt haben, sodass sie sich über sie erbarmen. Denn sie sind ja dein Volk und dein Erbe, das du aus Ägypten herausgeführt hast, mitten aus dem Eisenschmelzofen. So lass doch deine Augen offen sein für das Flehen deines Knechtes und für das Flehen deines Volkes, dass du sie erhörst in allem, weswegen sie dich anrufen. Denn du hast sie ausgesondert aus allen Völkern auf der Erde als Erbe für dich, wie du durch deinen Knecht Mose geredet hast, als du unsere Väter aus Ägypten geführt hattest, o Herr, Herr. Und dann heißt es eben im nächsten Kapitel, im Vers 3, und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, dass du vor mir geredet hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen ewiglich. Und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Und so war eben der Tempel etwas Besonderes und Sinnbildliches für das Volk, dass es eben abgesondert war, dass es Gottes Eigentum war und dass Gott in ihrer Mitte gewohnt hat. Und wenn wir jetzt eben in Gedanken zurückgehen zu diesem Tempel, dann fällt uns auf, jetzt auch aus unserer Sicht, sag ich mal, als Heiden, dass es für die Heiden sehr schwer war oder beziehungsweise eigentlich unmöglich, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Denn der Ort, an dem sich Gott geoffenbart hat, war zumeist im Allerheiligsten, und zwar auf dem Sühnedeckel, das heißt bei der Bundeslade, wo der Vorhang davor war, wo eigentlich niemand reinkommen konnte. Wobei jetzt zu dieser Zeit, vor 2000 Jahren, war die Bundeslade eigentlich schon weg. Aber eigentlich war es im Tempel eben so, dass Gott sich im Allerheiligsten offenbart hat und dieser Raum war eben getrennt und da konnte auch kein Jude hinkommen, sondern eigentlich nur einmal im Jahr der hohe Priester. Für die Heiden aber war schon viel früher Schluss. Es war so, auch die Heiden konnten so in den Tempel, in den äußersten Vorhof gelangen. Es war eben dann auch der Vorhof der Heiden genannt. Und um diesen Vorhof der Heiden, also der nächste Innenring, so um den Tempel, war dann eben nochmal eine Mauer. Und da gab es 12 Stufen, die hochgingen. Und da war eben der Vorhof der Heiden zu Ende. Und auf den Stufen stand dann auch ausdrücklich die Warnung, dass jeder Heide, der dort hochgehen würde, der würde direkt umgebracht werden. So hatten die Heiden immer vor Augen, okay, wir können uns gar nicht so weit Gott nähern, sondern wir werden sofort umgebracht, wenn wir es nur versuchen würden. Und so war eben der Vorhof der Heiden recht weit getrennt vom Allerheiligsten. Davor gab es noch das Heiligtum, dann den Vorhof der Priester, den Vorhof der Männer, den Vorhof der Frauen und ganz weit außen war dann eben irgendwo der Vorhof der Heiden. Und so war es eben für sie klar, dass sie sich niemals bis ganz nach innen zu Gott nähern konnten. Und das ist eben das Bild vom Tempel, was wir im Kopf behalten können. Wir kommen später nochmal drauf zu. Aber ich möchte jetzt als erstes zu unserer Schriftstelle kommen, die eben auch von dieser Ausgrenzung der Heiden handelt, aus dem Bund Gottes, aber die eben dann auch von dem Berg Christi sprechen, dass diese Trennung aufhebt. Lass uns gemeinsam Epheser lesen, das zweite Kapitel, die Verse 11 bis 22. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnitte genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels und fremd in Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Nun aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden, euch den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir hatten bereits in den ersten Versen des zweiten Kapitels umfangreich darüber gesprochen, was Paulus eigentlich in den Versen 11 bis 12 nochmal aufgreift, und zwar unser Zustand ohne Christus. Und Paulus beginnt diesen Abschnitt eigentlich mit einer Aufforderung, indem er sagt, darum gedenkt daran. Das heißt, wir sollen jetzt nochmal darüber nachdenken, von woher wir kommen. In den ersten Versen des Kapitels 2 hat er diesen Zustand als Tod in Sünde mit allem, was dazugehört, beschrieben. Und nun geht er ein bisschen auf ein anderes Bild und spricht eben zu den Heiden, das heißt zu den Menschen, die in ihrem bisherigen Leben eigentlich gar nichts mit Gott zu tun hatten, weil sie fern von ihm groß geworden sind. Paulus spricht ja jetzt hier zu der Gemeinde in Ephesus, die damals aus Juden wie aus Heiden bestand. Und damals war die Trennung dieser beiden Gruppen auch innerhalb der Gemeinde noch offensichtlicher. Denn Gott hatte die Gemeinde durch Christus gerade erst ins Leben gerufen. Und zuvor gab es eigentlich in dem ganzen Heilsplan Gottes fast ausschließlich nur die Juden, die eben aufgrund ihrer Nachkommenschaft, dem Fleische nach, von Abraham zu dem verheißenen Volk und zu Gottes Eigentum gehörten. Denn Gott hat mit Abraham eben einen Bund gemacht, in dem er sehr viele große Verheißungen und auch Segnungen mit eingeschlossen hat. Und seine Nachkommen hatten Anteil daran. Und der Bund, den er mit ihnen geschlossen hat, da gab es halt eben auch das Zeichen, und zwar das Zeichen der Beschneidung. Und somit war eben Israel ausgezeichnet und besonders vor allen anderen Völkern, da eben Gott nur in ihrer Mitte wohnte und nur sie auch erwählt hatte. Und ja, das wird eben in sehr vielen Stellen auch im Alten Testament sehr deutlich gemacht. Beispielsweise heißt es im 5. Buch Mose in Kapitel 7, Vers 6, da steht dann: Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Heiligtums für ihn seist. Und jetzt geht Paulus hin und erinnert die Heiden, erinnert uns in der Gemeinde, dass sie bis vor kurzem sehr weit weg von Gott waren. Denn sie waren eben Heiden und Unbeschnittene. Und so der Ausdruck Heide damals war eben gerade für Israel ein Ausdruck, dass jemand unrein war, dass er als Unbeschnittener weg von Gott war. Er war unrein, er war ein Sünder. Und eben ganz anders als die Israeliten, die eben abgesondert für Gott leben, zumindest dachten sie es oder versuchten sie es. Und das Schlimmste daran, ein Unbeschnittener zu sein, war eigentlich, dass man außerhalb des Bundes Gottes mit seinem Volk Israel war und damit auch außerhalb all der Verheißungen, die Gott gab, all die Segnungen, die Gott seinem Volk zugesprochen hat und auch den Ausblick auf die Erlösung, den er ihm gegeben hat, auf ein verheißenes Land und eben auch auf einen großen König, der kommen wird und der in einem Friedensreich über sie herrschen würde. Aber für die Heiden war das eigentlich nicht relevant, weil sie waren getrennt von Gott und hatten gar keine Hoffnung auf diese Rettung. Denn sie lebten ohne Gott in einer recht finsteren Welt, mit der Erwartung, dass es da keine Besserung gibt, sondern dass letzten Endes ein Tod und der Zorn Gottes auf sie warten würde. Und somit wird als Unbeschnittener jemand bezeichnet, der eben sich außerhalb all dieser Verheißung befindet. Und wenn wir jetzt nochmal an unser einleitendes Beispiel zurückdenken an den Tempel, wo so offensichtlich ist, dass es für die Heiden eben unmöglich war, sich da irgendwie von sich aus dann doch Gott zu nähern, doch die Stufen hochzugehen, es ging nicht, sie wurden da umgebracht. Und so macht es auch Paulus hier in dem Abschnitt deutlich, dass die Heiden keine Chance hatten, irgendwie zu Gott zu kommen, sie waren eben abgeschnitten von all den Verheißungen. Sie hatten gar kein Anrecht, Gott die Verheißungen aufzuzählen und ihn versuchen, irgendwie beim Wort zu nehmen. Wenn wir zum Beispiel an Psalm 50 denken, da heißt es in Vers 15: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und da konnte jetzt kein Heide hingehen und sagen: Gott, ich will dich jetzt anrufen in meiner Not und du sollst mich erretten und du sollst mich preisen, denn in deinem Wort steht so geschrieben. Nee, er konnte das nicht, weil er eben nicht in diesem Bund war, er konnte die Verheißung nicht für sich in Anspruch nehmen. Und deswegen geht es auch in Vers 16 weiter, da steht dann: Aber zum Gottlosen spricht Gott, was hast du von meinen Geboten zu reden und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und verwirrst meine Worte hinter dich. Der Unbeschnittene hatte eben keinerlei Rechte dazu, zu Gott zu kommen und ihm beim Wort zu nehmen und zu sagen: Hey, so steht es doch geschrieben. Denn Gott hat die Worte, die er gesprochen hat, erstmal zu seinem Volk Israel gesprochen. Und so waren sie eben ohne Hoffnung und sie konnten nichts machen, auch wenn sie ein Verlangen hatten, den Schöpfer anzubeten und sich ihm zu unterwerfen. Sondern als Heide blieb ihnen und blieb uns nichts als der gerechte Zorn Gottes über unsere Sünden und Begierden. Und zusammengefasst können wir über die ersten zwei Verse sagen, dass Paulus wollte, dass wir uns daran erinnern, dass wir auch einst zu den Heiden und zu den Unbeschnittenen gehörten und dass wir außerhalb des Bundes waren und somit auch außerhalb all der Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und wir hatten von uns aus keine Chance, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und es gab ihm auch keine Stellen in der Bibel, die wir uns auf uns beziehen konnten und damit irgendwie Gott zu irgendwas bewegen konnten. Sondern es gab eben keinen Weg zu Gott und somit auch keinen Weg, um den gerechten Zorn Gottes über unsere Sünde aus dem Weg zu gehen. Und jetzt kommen wir zu dem einen großen Vers und einer meiner Lieblingsverse, und zwar zu dem Vers 13, der auch mit so einem wertvollen Aber beginnt, wie es in der Bibel so häufig mit dem Aber weitergeht und zum Glück nicht bei dem stehen bleibt, was uns zuvor berichtet wird über unseren Zustand. Ich lese nochmal die Verse. Darum gedenkt daran, dass ihr, die einst heil im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels und fremden Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Nun aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Ja, wie dankbar können wir darüber sein, dass Gott nach diesen Versen, die wir zuvor gelesen haben, nicht aufgehört hat, weiter Heilsgeschichte zu schreiben, sondern dass es eben heißt, nun aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Und deswegen ist es eben auch für mich so ein großer Vers und einer meiner Lieblingsverse, weil ich finde, in diesem Vers wird das Evangelium so bald auf den Punkt gebracht. Wir waren einst ferne, wir sind in der Verlorenheit gewesen, aber in Christus Jesus und durch sein Blut sind wir nahegebracht. Und es steckt eben so viel dahinter, dass sich so viel geändert hat durch das, was Christus getan hat. Und zwar allein durch das, was Christus getan hat. Dass wir so unendlich weit weg von Gott waren und auch von einem Gott wohlgefälligen Leben entfernt waren. Und dass wir dennoch durch Christus nahegebracht worden sind. Und was eben auch auf der einen Seite demütigend, aber auf der anderen Seite auch schön ist, ist, dass in dem Vers nichts von irgendeinem Hinzutun des Menschen steht, sondern dass es Christi Werk ist. Und wenn wir uns das überlegen, müssen wir auch sehen, dass es Christus eben durch sein Blut vollbracht hat. Und das heißt ja dann auch weiter, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zauns abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes der Gebote in Satzung hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem neuen Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Ja, so dürfen wir uns auch immer wieder bewusst machen, was es Christus ja gekostet hat, uns aus der Ferne nahe zu bringen. Es hat ihn sein Blut, sein Leben gekostet und eben es hat ihn den Tod am Kreuz gekostet. Und ich finde, für mich ist es immer wieder so, dass dieses Wissen um den Preis immer wieder aus dem Bewusstsein verschwindet. Und daher denke ich, dass es immer wieder gut ist, sich auch darüber Gedanken zu machen und sich bewusst zu machen, was es den Herrn gekostet hat, uns nahe zu bringen. Es hat ihn nämlich alles gekostet. Denn Jesus als der König des Lebens oder als der König und auch des Herrn des Lebens musste sein Leben für uns Sünder lassen und musste für uns, die wir eigentlich dem Tod geweiht waren, in den Tod gehen. Und er musste den Zorn tragen, den eigentlich ja wir gerechterweise verdient hätten. Und so musste er sein Blut auf dem Altar vor Gott ausgießen, dass er Sühnung und Erlösung für uns finden konnte. Und deswegen dreht sich eigentlich alles um diese Tat am Kreuz. Alles hing dort auch für uns ab. Und dort am Kreuz hat Christus eben etwas sehr Bedeutendes getan, indem er ja uns, die wir ferne waren, nahegebracht hat und dadurch auch ja Gott verherrlicht hat. Und wenn wir mit diesem Wissen um das, was Christus da getan hat, dann auch nochmal die Bibel auch im Alten Testament anschauen und durchlesen, dann erkennen wir, dass eigentlich auch das ganze Alte Testament mit all den Opfervorschriften, mit den Gesetzen, aber auch mit den Verheißungen, mit den Schattenbildern, dass sie alle auf Christus abgezielt hatten. Und dass all die Verheißungen, die Gott an sein Volk gerichtet hat, dass sie eigentlich in Christus gekipfelt sind und dass sie in Christus ihre Erfüllung fanden. Wir wissen, dass durch Christus, so wird es dann im Hebräer beschrieben, der neue Bund in Kraft gesetzt worden ist und dass wir durch Christus Anteil daran haben, dass wir Teil des Bundes geworden sind. Und wenn wir uns dann den Epheserbrief weiter anschauen, dann sehen wir, dass es Gott dabei auch sehr stark um die Gemeinde ging, dass er in Christus die Gemeinde erwählt hat und dass sie seine Herrlichkeit darstellen soll. Ich lese vielleicht zwei, drei Verse in Kapitel 3, auf Vers 8, sagt Paulus: Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unaussprechlichen Reichtum des Christus zu verkünden und darüber zu erleuchten, was die Gemeinschaft des Geheimnisses ist, das von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Christus Jesus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Ja, so können wir sehen, dass eben so souverän, wie Gott in Abraham erwählt hat, dass er auch so souverän seine Gemeinde erwählt hat und damit auch uns Einzelne als sein Eigentum. Und es ist eben so ein großes Vorrecht, was uns in Christus zuteil geworden ist. Ja, und dieses Geheimnis der Gemeinde sehen wir, dass es Gottes Plan war, von Anfang an Juden und Heiden zu vereinen. Ich meine, für uns hört sich das so ein bisschen unspektakulär an, aber es ist eigentlich nicht der Fall und es war noch viel weniger der Fall zur Zeit, als Paulus es in Ephesern geschrieben hat. Denkt wieder zurück an unser Beispiel vom Tempel, wie streng die Trennung zwischen Heiden und Juden war. Und für die Juden war das noch so sehr im Denken drin, dass sie ja ausgesondert war. Gott hat sie zum Volk, zu seinem Eigentum erwähnt und sie hatten sich immer zu Recht auch als etwas sehr Besonderes gefühlt, weil eben Gott zu ihnen gesprochen und sie erwählt hat. Und nun sollen sie, die Juden, plötzlich gemeinsam mit den Heiden zu einem Leib vereint werden. Doch genau das ist, was Paulus uns berichtet und was auch in Römer 9, finde ich, sehr gut erklärt wird, wo es dann um das eigentliche Israel geht. Und zum anderen ist es, denke ich, auch deswegen so besonders für uns, weil wenn wir uns Gedanken darüber machen, was es heißt, dass Christus uns als Heiden und Juden vereint hat, dann heißt es doch auch, dass wir eben gemeinsam mit den Juden nun als Gemeinde den Platz des wahren Israels eingenommen haben, so wie wir es eben in Römer 9 gehört haben. Und das heißt doch dadurch auch, dass all die Verheißungen, die Gott an sein Volk gerichtet hat, dass sie nun auch an uns gerichtet sind und nun auch uns gelten. Wir sind eben nicht mehr außerhalb des Bundes und außerhalb des Verheißens. Nein, wir sind jetzt mittendrin und wir dürfen nun Gott beim Wort nehmen und ihm sagen: Gott, schau mal, hier steht es geschrieben, das hast du uns verheißen. Bitte erfüll doch nun an uns und an unseren Kindern dein Wort. Und so ist es eben, oder ich lese nochmal die Verse, wo es dann heißt: Und er kam und verkündigte den Frieden, euch den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Christus versöhnte uns mit Gott, indem er einen neuen Leib, seine Gemeinde, aus Juden und Heiden erschuf, durch seinen Tod am Kreuz. Das heißt, wir sind eigentlich sein Leib, bestehend aus Heiden und Juden, da ist eigentlich jetzt kein Unterschied mehr. Und so sehen wir, es heißt ja, dass er die Scheidewand hinweggenommen hat. Und wenn wir zurück an unser Beispiel gehen, dann fallen uns eigentlich zwei Scheidewände ein, die Christus da weggenommen hat durch seinen Tod am Kreuz. Zum einen ist es natürlich die Scheidewand zwischen den Juden und den Heiden, wo es dann heißt, okay, die Heiden, die dürfen gar nicht weitergehen, weil da eben eine Scheidewand war. Und wenn sie die überwunden hätten, dann wurden sie umgebracht. Das war die eine, die er weggenommen hat, sodass Juden und Heiden nun vereint sind. Aber die andere vielleicht noch wichtigere Scheidewand war die Scheidewand zu Gott hin, denn als Christus am Kreuz starb, da hieß es, dann ist der Vorhang entzweigerissen. Da war nochmal eine Scheidewand zum Allerheiligsten, wo der eigentliche Ort war, wo sich Gott geoffenbart hat, wo selbst die Juden nicht hin durften. Aber Christus hat auch diese Scheidewand hinweggenommen, sodass wir jetzt eben als ein Leib versöhnt sind untereinander als Menschen, aber auch versöhnt sind mit Gott in Christus Jesus. Und deswegen ist es eben auch eine Verkündigung des Friedens an uns, und zwar auf der einen Seite an uns, an die Heiden, die vielleicht noch nie etwas, oder an Menschen, die noch nie etwas von Gott gehört haben, aber es ist auch eine Verkündigung des Friedens den Nahen, damals den Juden oder den Menschen, die eigentlich in einem gottesunfürchtigen Umfeld groß werden und doch noch nie die echte Gemeinschaft mit Gott erlebten, weil sie Christus und seiner Tat am Kreuz nicht vertrauten und daher keinen Anteil daran hatten. Und deswegen ist es wichtig, dass der Frieden den Fernen, aber auch den Nahen verkündet wird, dass alle eben daran glauben und ihr Vertrauen auf Christus setzen. Und von daher ist es auch wichtig für jeden Einzelnen von uns, ja, zu wissen, dass Christus uns durch seine Tat am Kreuz Frieden mit Gott und ewiges Leben verkündigt. Dass er uns dadurch klar gemacht hat, dass wir durch Christus zu Gott als unserem Vater kommen können und dass eben all die Verheißungen uns gelten, dass wir sie für wahr halten können, dass wir ihm vertrauen können. Um dauerhaft an seinem Leib Anteil zu haben und um zu dem wahren Israel zu gehören und zur Gemeinde eben zu gehören, so bedarf es der Glaube. Und ich finde, das hat uns in Römer 9 auch sehr gut beschrieben, denn da heißt es, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder Israel, sondern in Isaak soll die einen Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um dieser Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. In Vers 30 haben wir dann weitergehört, was sollen wir nun sagen, dass die Heiden nicht nach Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen am Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ja, so lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und uns gemeinsam immer wieder ja, zu Gott durch Christus nahen. Und was wir hier auch deutlich sehen, was Paulus auch deutlich den Epheser klar macht und damit auch jedem von uns klar macht, ist, dass es auch nicht mehrere Wege zu Gott geben kann. Es gibt nicht einen Weg für die Juden, um zu Gott zu kommen, indem sie das Gesetz halten, an Christus irgendwie vorbei. Es ist nicht so, nein, sondern nur durch Christi Blut, wie wir hier gelesen haben, sind eben die Menschen nahegebracht worden, sind die Verheißung wahr. Denn Christus hat die Verheißung erfüllt, in dem sind die Verheißungen Ja und Amen geworden und nur durch ihn gibt es Erlösung und Frieden mit Gott. Und das heißt für uns auch, dass wir einen Missionsauftrag haben, der keine Menschen ausschließt. Wir sollen allen Menschen das Evangelium verkünden. Und Gott wird eben dann durch sein Wort zu den Menschen sprechen und es auch nicht leer zurückkehren lassen. Und wir sollen aber eben auch unseren Kindern im Glauben an Gott und seine Verheißungen, die sich in Christus erfüllen, erziehen. Und wenn wir das eben machen, dann zeigen wir dadurch auch als Gemeinde, indem wir gegenseitig uns da ermahnen und immer wieder auf Christus und seine Verheißungen hinweisen, dass Gottes Herrlichkeit in der Gemeinde und dass seine Weisheit sich dadurch auch den Menschen um uns herum offenbart, wie wir es auch in Epheser Kapitel 3 gelesen haben. Und es geht dann eben in den letzten Versen, die wir auch gelesen haben, viel um die Einheit und wie wichtig die Einheit auch innerhalb der Gemeinde zwischen den Menschen in der Gemeinde ist. Und wir gehen da später in Kapitel 4 noch tiefer auf dieses Thema der Einheit in der Gemeinde ein und wie sie eben gemeinsam als Christus, als unserem Haupt, wie wir da gemeinsam ihm entgegen wachsen. Und doch ist es wichtig und an der Stelle betont auch schon, dass wir eben vereint sind und dass wir beide gemeinsam, dass wir alle gemeinsam Zutritt zum Vater haben durch einen Geist. Und Paulus beschreibt dann in den weiteren Versen, was dieses Vorrecht und die Einheit in ihm als einem Leib zur Gemeinde dazugehören, was es noch beinhaltet. Er schreibt dann: So seid ihr nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger und der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich möchte da jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen. Ihr dürft euch da gerne noch weiter Gedanken drüber machen, aber der Punkt zeigt eben, was für ein großer Wendepunkt es in unserem Leben war, wenn dass das Blut Christus genommen hat, was eben am Tod am Kreuz von Christus auch für eine riesen Auswirkung auf uns hatte. Dass wir einst Fremde waren, nun aber nahegebracht worden und vereint in ihm sind. Und wie wir jetzt hier in den letzten Versen lesen, dass wir einst Fremdlinge waren, dass wir weit weg von Gott waren, mit Gott eigentlich nichts zu tun hatten und dass wir jetzt das Vorrecht haben, Gottes Hausgenossen zu sein, Anteil am Bau des Tempels am Leib Christi selber zu haben. Und so sind wir eben Glieder eines Leibes Christi, welcher unser Haupt ist. Und er hat eben die Juden und die Heiden, Menschen, die Gott nahe waren, aber auch die sehr fern von ihm waren, zusammengefügt zu einem Leib, zu der Gemeinde. Und er hat die Gemeinde erwählt, um seine Weisheit und Herrlichkeit hier in dieser Zeit den Menschen zu offenbaren. Und Gott kümmert sich um die Gemeinde und er hat ihr auch einen Auftrag gegeben, worüber wir in Kapitel 4 ebenfalls noch näher eingehen wollen, dass es eben auch in der Gemeinde darum geht, dass wir mit den Gaben, die Gott uns gibt, gegenseitig auferbauen und dass Christus uns auferbaut und dass wir alle Christus als unserem Haupt entgegenwachsen. Gott wohnt in unserer Mitte, weil wir jetzt den Tempel mit darstellen und wir haben einen freien Zugang zu ihm durch Christus, weil er uns durch Christus und er will uns dazu gebrauchen, sich zu verherrlichen, Welch großes Vorrecht ist es doch, dass wir ja von Gott als würdig empfunden worden sind, ja daran teilzuhaben, an dem, was er hier schreibt. Dass wir als Teil, als Bau zusammengefügt, zusammenwachsen zu einem Tempel im Herrn, wo eben Gott in unserer Mitte wohnt und dass wir auch durch Gott und untereinander mit auferbaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich möchte die Predigt jetzt nochmal kurz zusammenfassen und damit auch zum Schluss kommen. Paulus hat den Kapitel damit begonnen, dass er sagt: Denkt daran, dass ihr einst heilig und unbeschnitten genannt worden seid und dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremden Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, dann sehen wir, welche Tragik in diesen Versen steckt und auch welche Hoffnungslosigkeit. Menschen konnten von Gott wissen und haben doch von sich aus keine Chance gehabt, zu Gott zu kommen. All die Verheißung, all die Hoffnung, die Gott schon auch im Alten Testament mitgeteilt hat, waren für sie ohne Bedeutung und ohne Gültigkeit. Und doch blieb es nicht dabei, sondern er spricht zu uns mit diesem Aber und sagte: In Christus aber seid ihr, die ihr Ferne wart, nahegebracht worden. Denn Gott kam zu uns selber und hat seinen Sohn zu uns gesandt, um eben Frieden zu stiften in den Christus, durch seinen Tod am Kreuz den gerechten Zorn Gottes stillte und somit auch ja, die Finsternis und den Teufel besiegte. Durch das Blut Christi sind die Verheißungen Gottes wahr geworden für jeden, der da glaubt. Und so gibt es nun keine Beschränkung mehr auf die fleischlichen Nachkommen Abrahams. Nein, sondern es werden die zu den Nachkommen Abrahams gezählt, die Gottes Verheißung Glauben schenken, so wie es eben auch in Abraham tat. Und welche große Freude ist es doch für uns, dass wir, obwohl die Trennung zwischen Juden und Heiligen so deutlich und unüberwindbar war, dass wir nun zum wahren Israel und zu der Gemeinde gehören dürfen. Und wie unbeschreiblich ist es, dass wir nun all diese Verheißungen ja, die Gott einem Abraham, einem Mose, einem David gegeben hat, dass wir an den Verheißungen Anteil haben dürfen, dass wir sie für uns auch in Anspruch nehmen dürfen. Wir dürfen nun Gott beim Wort nehmen. Und ich möchte euch bitten und auch für mich mir vorhalten, dass wir das auch immer fleißig machen, dass wir ja in der Bibel Ausschau halten nach Verheißungen, dass wir lesen, befiehle deine Wege Gott und vertraue auf ihm. Und dann können wir uns gewiss sein, er wird es wohl richten. Denn diese Verheißungen aus dem Alten Testament, die gilt nun auch uns. Wir können ihn nun anrufen am Tage unserer Not und wir können gewiss sein, dass er uns auch erretten wird, genauso wie es in seinen Augen gut ist. Wir dürfen der Verheißung trauen, dass Gott in Christus eine große Errettung geschenkt hat, dass er Frieden und Erlösung geschenkt hat. Und wir dürfen erfahren, dass es wirklich wahr ist und dass wir unseren Anteil daran haben. Ja, so möchte ich uns alle immer wieder auffordern, dass wir immer wieder hingehen und Ausschau halten nach den Verheißungen in der Bibel und uns zu erfreuen, dass sie uns gelten und dass wir sie in Anspruch nehmen dürfen und dass wir im Gebet zu Gott gehen können und ihn beim Wort nehmen können und sagen, Gott, du hast es uns zugesprochen, du hast es uns gesagt und wir dürfen wissen, dass es auch uns gilt, weil das Blut deines Sohnes hat uns nahegebracht und hat uns Anteil nehmen lassen an all den Verheißungen, die du gegeben hast. Und wir dürfen aber auch wissen, dass egal wie fern oder nah wir von Gott sind, wir müssen eben ihm und dem Herrn Christi am Kreuz vertrauen. Es gibt keinen Weg zu Gott als durch Christus. Aber wer eben von Gott zugerufen ist und den Verheißungen vertraut, der darf sich eben auch gewiss sein, dass er zur Gemeinde gehört, weil er uns dazu erwählt hat, genauso wie ein Abraham erwählt hat und einen Bund mit ihm gemacht hat. Und eben auch mit seinen Kindern und diesen Bund auch besiegelt hat. Damals durch die Beschneidung und heute durch die Taufe. Und so können wir uns die Besonderheit der Gemeinde immer wieder vor Augen halten, dass Gott alles für die Gemeinde getan hat, dass er sich selber durch seinen Sohn aufgeopfert hat, dass er sie für sich erwählt hat und dass er sie auch dazu auserkoren hat, dass die Gemeinde dazu da sein soll, dass die Herrlichkeit und die Weisheit Gottes hier auf dieser Erde publik wird, auch den anderen Menschen gegenüber. Und wir dürfen uns eben auch daran beteiligen, indem wir uns zum einen gegenseitig aufbauen und immer wieder auf Christus hinweisen und gemeinsam zusammenkommen, um uns zu dienen und gemeinsam auch ihm als dem Haupt entgegenzuwachsen, aber auch um anderen Menschen von diesem Evangelium zu erzählen. Es ist auch unser Auftrag, das Evangelium weiter zu erzählen und wir wissen, dass da keine Menschen davon ausgenommen sind, sondern dass es alle Menschen dieses Evangelium brauchen, dass es keinen anderen Weg gibt, weder über Gesetze halten, noch über Buddhismus, Islam oder sonst was. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als dieses Evangelium, das wir hier lesen dürfen. Und dadurch haben wir auch einen Auftrag, allen Menschen dieses Evangelium zu verkünden und Gott wird es eben auch gebrauchen, Menschen zu sich zu rufen. Und so dürfen wir uns nochmal bewusst machen, dass eben diese Scheidewand abgebrochen ist, dass wir nun als Gemeinde vereint sind, durch Christus vereint untereinander, aber auch vereint mit Gott. Ich möchte abschließen mit dem Gruß des Paulus aus dem Epheserbrief, wo er schreibt, Friede werde euch zuteil und Liebe, samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit euch allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen.